Ja, Tina, ganz herzlichen Dank für diese, ich wollte gerade dahin geguckt, ja, du bist ja da, aber ihr gehört ja zusammen, das kannst das ja weitergeben. ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einleitung, war schon einiges drin. Ja, Paulus hatte da so seine Schwierigkeiten gehabt. So. 2. Korintherbrief, ich hatte ja schon mal gesagt, ich will den Brief mal bepredigen, ich weiß nicht, wie man das nennt, so durchpredigen, besprechen mit euch, durchdenken mit euch, vielleicht kann man sich danach auch noch mal ein bisschen unterhalten, nach dem Gottesdienst über das eine oder andere. Warum? Einmal, weil es ist ein vernachlässigter Brief. Wenn ihr so darauf achtet, es wird doch mal so zitiert aus dem Römerbrief oder aus dem 1. Korintherbrief, es wird auch schon aus dem Epheserbrief, aber der 2. Korintherbrief, obwohl der so groß ist, so 13 Kapitel hat, also wirklich einer der großen Briefe ist, wird er recht selten zitiert. Es gibt so 2, 3 Stellen, die zitiert man öfters, der Rest fällt irgendwie so runter. Das ist bei mir auch so. Ich bin mir gar nicht so, ja, warum, er ist so ein bisschen sperrig, ist er. Es ist nicht so wie ein Römerbrief, das ist alles ganz systematisch, oder ein Epheserbrief, ein Galaterbrief, ein Kolosserbrief, der Philipperbrief, die sind alle ganz systematisch aufgebaut, aufeinander aufgebaut. Beim 2. Korintherbrief findet man das nicht so. Also wenn ihr den lest, da werdet ihr auch irgendwie Schwierigkeiten haben, da irgendwie so eine Systematik reinzubringen oder so eine Überschriften und warum macht er jetzt dies und warum macht er jetzt, redet er da drüber, worauf, es ist immer ein bisschen komisch im 2. Korintherbrief. Und dann ist ganz, ganz viel Persönliches von Paulus steht da drin. Was ihn eben betrifft, du hast es ja schon gesagt, er wurde angefeindet. Sein Apostelamt wurde bezweifelt. Und da verteidigt er sich ganz oft. Ja, das ist, fragt man sich ja, was hat das mit uns zu tun? Wenn ich das so lese, ja, was hat das mit mir zu tun? Oh, okay, liest man halt weiter. Natürlich falsch. So sollte man das nicht machen. Man sollte immer überlegen, was hat das mit mir zu tun? Oder kann mir das etwas sagen? Oder hat das was für unsere Gemeinde zu sagen oder so? Ne? Ja, Korintherbrief, Korintherbriefe. Du hast es schon gesagt, es gibt mehrere Korintherbriefe, es gibt verschiedene Theorien. Es gibt auf jeden Fall mehrere, mehr als 2, es gibt mindestens 3, wahrscheinlich 4, vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Ist auch nicht alles erhalten und wir haben 2. 2 in der Bibel und die interessieren uns natürlich ganz besonders. 1. Korintherbrief. Du hast gesagt, dass Paulus hat die Gemeinde gegründet und dann gab es Schwierigkeiten. Was gab es denn für Schwierigkeiten? Es gab einmal so Gruppierungen innerhalb von Korinth, also in der Gemeinde von Korinth. Ja, Gruppierungen zu haben ist immer doof. Also da ist ja der Clan da und da ist da ein Clan und da ist eine Gruppe und da treffen sich nur die jungen Leute und da nur die Alten, da die Konservativen und da die Modernen und da die Liberalen und Gruppierungen. Oder der eine hier gruppiert sich um die Sabine, der andere um den Christoph, der nächste um den Peter, dann um die Heike oder wie auch immer. Das ist immer doof. Also das war in Korinth auch so. Da war große Schwierigkeit und Paulus hat das im 1. Korintherbrief thematisiert. Eine andere Sache ist, es gab etliche verschiedene moralische Verfehlungen, gerade was Ehe anbetrifft, was Heiraten und Nicht-Heiraten anbetrifft und wen man heiratet und wen man nicht heiratet. Etliche Kapitel, die eigentlich dieses Thema so haben. Also ihr merkt schon, das sind wirkliche Probleme. Und da gab es kein ordentliches Verständnis, wie man das Abendmahl halten soll. Auch das ist ein wichtiges Thema da im 1. Korintherbrief. Oder ein anderes ganz, ganz wichtiges Thema, eine ganz reiche Gemeinde, geistlich reiche Gemeinde. Der eine konnte das, der andere hat diese Gabe, der nächste jene Gabe. Ach, es war ein fürchterliches Durcheinander. Und Paulus hat das aufgegriffen und hat da 3 Kapitel, letztendlich 3 Kapitel, die er darüber alleine gesprochen hat. Wie setzt man sich ein in der Gemeinde? Wie bringt man sich ein? Wie bringt man seine Gaben, die ja von Gott geschenkt worden sind, zur Erbauung, nicht von einem selber, sondern zur Erbauung von dem anderen. Die sollen niemand anders zugutekommen, nicht mir selber. Wenn ich die Gabe, keine Ahnung, des Predigens, sagen wir mal, mir fällt nichts anderes ein jetzt, habe, dann ist das nicht, dann predige ich nicht mir selber, natürlich auch, aber dann soll es erstmal dem anderen zugutekommen. Oder ein anderer hat die Gabe der Prophetie, gibt es dann so. Dann ist das nicht für einen selber die Prophetie, sondern für den anderen und so weiter. Und das haben die alles falsch gemacht. Das sind viele, viele Probleme, die dann da sind. Oder Probleme, ich habe noch was aufgeschrieben. Oder Probleme zwischen arm und reichen Mitglieder der Gemeinde. Und die Reichen, die haben schon alles vorweg gefuttert. Und wenn dann die Sklaven, es war eine große Stadt, viele Sklaven, war übrigens die viertgrößte Stadt im römischen Imperium. Das wissen viele gar nicht. Also es war wirklich eine riesen Megacity. Ne? Gab es allerlei, das war eine wirtschaftliche Hochburg und damit überall, wo wirtschaftlich was ist, da ist natürlich auch Ausbeutung, da gab es viele Sklaven, da gab es sehr bunte Sache, viele Reiche gab es in der Gemeinde und viele Arme und die Reichen haben auf die Armen nicht aufgepasst. Und dann haben sie Abendmahl gefeiert und dann haben die Reichen erstmal richtig kräftig gemampft und ja, wenn dann die Ärmeren Gemeindemitglieder kamen, also finanziell Ärmeren, dann war alles weggegessen. Und die anderen lagen schon da und haben dicke Bäuche gehabt. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist gemeinsam und es ist teilen und es ist hier, wir wollen was gemeinsam machen. Ne? Es gab viele, viele, viele Probleme. Unsicherheiten, was mit dem Tod und nach dem Tod ist, was mit den Toten ist und so weiter. Deswegen schrieb Paulus den ersten Korintherbrief. Viele Probleme waren da. Nach dem ersten Korintherbrief waren die Probleme weg? Man weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind ja auch dann etliche, das wäre zu weit jetzt, hat dann verschiedene Leute, so Freunde dann oder Mitarbeiter von Paulus, die dann dahin gegangen sind und so weiter. Naja, egal. Waren sie behoben? Nein, es kam aber ein weiteres ganz, ganz großes Problem dazu. Und du hast es gerade schon gesagt in deiner Einleitung hier, ein ganz großes Problem. Und das ist eigentlich das zentrale Problem. Und bitte, wenn ihr das heute schon mal mitnehmt, ne? Das kommt jetzt gleich nicht in dem Text vor, aber das ist das Problem, auf das sich alles bezieht letztendlich. Denn Apostel Paulus wurde nicht mehr anerkannt. Wurde gesagt, was ist denn das für ein Pfeifenkopf? Der hat den Heiligen Geist vielleicht nicht. Und so weiter. Das hat man gesagt, er wurde einfach, seine Autorität wurde einfach angezweifelt. Aus verschiedenen Gründen, die man da sagen kann. Es wird also quasi an dem Fundament gerüttelt, an dem Fundament. Paulus und die Apostel haben ja das Fundament gelegt, so heißt es auch in der Bibel. Also wenn ich da sage, oh, das ist alles nicht so richtig, dann rüttle ich an dem Fundament und das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist sowas, wenn wir heute sagen, so, die Bibel hat uns nichts mehr zu sagen. Das ist ja eh von Menschenhand geschrieben, was hat uns das zu sagen? Dann würde ich hier an dem Fundament unseres Glaubens rütteln. Denn da steht drinne, wer Jesus Christus ist. Da steht drinne, was Jesus Christus gemacht hat. Da steht drinne, wer der Heilige Geist ist und wie er wirkt und so weiter. Die ganze Geschichte Gottes. Also das sind so Fundamente. Und genauso war es in der ersten Christenheit in Korinth so. Die haben gerüttelt am Fundament. Das ist so, wie wenn man an dem Baum die Wurzeln da so anschneidet. Irgendwann fällt der Baum um. So kann es nicht sein. Paulus war ja jetzt nicht so ein, das kommt dann später so, Paulus war ja so ein Intellektueller. Er war ja hochgebildet für die damalige Zeit, das ist auch manchmal schwierig zu verstehen, was er schreibt, auch für uns schwierig. Im Petrusbrief gibt es eine wunderschöne Stelle, die müsst ihr unbedingt mal lesen. Da sagt er, Petrus sagt, also was der Paulus sagt, ist manchmal schwer zu verstehen. Ja, er hat ja recht. Liebe Petrus, so geht es mir ja auch manchmal und euch wahrscheinlich auch. Da liest man da und denkt, was will der Paulus jetzt? Ne? Der war so ein Intellektueller. Das war nicht ein Prediger, der so wie man heute so Fernsehprediger oder so Radioprediger oder so hat, die dann so charismatisch, dynamisch, cool daherkommen. Nee, so war der nicht. Der war anders, der war so ein, der hat anders gepredigt. Aber er ist natürlich der, auf den die Gemeinde gegründet war. Und dann hat er noch eine Krankheit gehabt. Kann das denn, da schreibt er nachher im, am Ende des Briefes von seinen Problemen, die er hatte. Kann das denn sein, dass jemand, der so krank ist, vielleicht, man weiß es nicht, was es war, der so krank ist, kann das ein geistlicher Mensch sein? Kann Gott mit dem sein, denn er immer so geplagt ist? Das ist ein ganz großes Thema am Ende. Da werden wir dann auch nochmal später drauf eingehen. Okay, also das ist das Problem. Also ein Fundament wird gerüttelt. Das sollte man nicht tun. Ich lese uns die ersten 11 Verse mal vor. Und ich habe die nach der Guten Nachricht Bibel, beziehungsweise den dritten Vers habe ich nach der Luther Bibel, weil er da besser ist. Okay? Paulus, Apostel von Jesus Christus, nach dem Willen Gottes, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth und zugleich an alle Christen in der Provinz Achaia. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Das ist schon erstmal die Einleitung. Und jetzt kommt er zum ersten Thema, über das wir heute sprechen dann. Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Ich leide mit Christus und in seinem Dienst in reichem Maß. Aber ebenso reich sind der Trost und die Ermutigung, die mir durch ihn geschenkt werden. Wenn ich leide, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt und zur Rettung gelangt. Und wenn ich getröstet werde, so geschieht es, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie ich geduldig zu ertragen. Ich bin voller Zuversicht, wenn ich an euch denke, denn ich weiß, wie ihr meine Leiden teilt. So habt ihr auch Teil an dem Trost und der Ermutigung, die mir geschenkt werden. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Ja, ich war ganz sicher, dass das Todesurteil über mich gesprochen war. Aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten zum Leben erweckt. Und der hat mich ja auch vor dem sicheren Tod gerettet. Und er wird es auch künftig tun. Ich setze die feste Hoffnung auf ihn. Er wird mich auch in Zukunft aus Todesgefahr retten. Dazu helfen auch eure Gebete für mich. Und aus vielen Herzen wird dann der Dank für meine gnädige Bewahrung vielstimmig zu Gott aufsteigen. Soweit die ersten 11 Verse. Ja, im Gegensatz zum ersten Korintherbrief beginnt der zweite Korintherbrief oder ist der zweite Korintherbrief an eine andere Gruppe geschrieben. Nicht nur an die Gemeinde in Korinth, sondern auch, habt ihr es ab, und zugleich an alle Christen in der Provinz Achaia. Mal gut auf, was? Achaia. Was ist Achaia? Achaia war die Provinz, war eine Provinz, so wie es in Deutschland so Bundesländer gibt zum Beispiel. Ne? Hat man so nachgeschlagen, wie groß Achaia ist. Achaia ist etwa anderthalb Mal so groß wie das Saarland. Und das ist der Teil auf dem Peloponnes, der am oberen, am korinthischen Golf da ist. Und Korinth ist ja die Hauptstadt von Achaia. Warum erzähle ich das? Die ersten Probleme waren innerhalb der Gemeinde, aber nun geht es weiter. Das Problem scheint nicht nur in Korinth zu bestehen, was jetzt kommt, eben dass sein Apostolat oder sein Apostelamt nicht mehr anerkannt wird, sondern es hat sich schon ausgebreitet. Es ist so wie bei der Bildrede von Jesus, der von einem Sauerteig erzählt, den Sauerteig der Pharisäer. Der breitet sich aus, ein Sauerteig, da tut man ein bisschen und dann breitet sich das aus, wie eine Krankheit. Oder, naja, beim Sauerteig ist es keine Krankheit, aber es verbreitet sich. Auch Jesus gebraucht dieses Bild, ja. Ne? Es geht weiter, es geht weiter. Und Paulus muss sie einfangen und sagt, dieser Brief ist nicht nur für euch Korinther, bitte gebt den Brief auch weiter. Denn auch in Achaia, da eure Freunde, eure Wirtschaftskollegen und die Gemeinde nebenan, so wie Breitscheid, Erdbach und so weiter, da ist es auch schon. Im Gegensatz zu den Problemen, die im ersten Brief beschrieben sind, handelt es sich hier um Worte, die gesät werden, böswillige Worte, böswilliges Hinterfragen, Zweifeln an der Persönlichkeit des Paulus. Das andere waren Taten. Da hat man nicht aufeinander gewartet beim Essen. Hier geht's weiter. Und das ist ganz besonders blöd und ganz besonders gefährlich sind die Worte, die geschehen. Also, denn die kann ich, auch habe ich anders gemeint. Nee. Hast du aus dem Zusammenhang gerissen? Oder so, ne? Die Worte sind schlimm. Und ja, Apostel Jakobus sagt es mal in seinem Brief: es gibt die Zunge, sagt er, damit meint er die Worte, die sind so mächtig, die machen einen. Ein kleiner Funke ist es und er macht einen großen Brand. Und Schiffe gehen unter und was weiß ich was, Wellen kommen. Diese Worte sind schlimm. Achten wir auf unsere Worte, die wir gebrauchen. Achten wir auf das, was wir sagen. Gerade auf das, was wir sagen über andere, zu anderen. Paulus muss reagieren. Muss reagieren, bevor diese Irrlehre um sich greift oder Irrlehrer auftreten. Wie tut er das? Er tut es, indem er Gott vorstellt. Ganz interessant. So fängt er nämlich seinen Brief an. Er stellt Gott vor. Er lenkt den Blick auf zwei wichtige Wesenszüge Gottes, auf zwei Eigenschaften Gottes. Deswegen habe ich den Vers 3 anders aus der Lutherbibel genommen, das ist nämlich eindeutiger. Es ist der Gott der Barmherzigkeit und der Gott des Trostes. Das ist wichtig. Gott ist der Gott der Barmherzigkeit und des Trostes. Im Deutschen ist dieses Wort Barmherzigkeit, da steckt es ja schon so drin, das Herz. Es kommt etwas von Herzen, von innen. Es hat sowas mit Mitgefühl zu tun, mit Erbarmen, mit Mitleiden, nicht mitleidig sein, das ist was anderes, sondern mit Mitleiden. Hat was damit zu tun, auf den anderen zuzugehen, sich dem anderen zuzuwenden, Anteil zu nehmen, mal von sich selber wegzuschauen und den anderen in den Mittelpunkt des Interesses, der Zeit, Möglichkeiten zu stellen. Wie anders sind da die, die Paulus anfeinden, sein Apostelamt anzweifeln, ihn schlecht machen, ihn diffamieren. Bei ihnen scheint irgendwie nicht viel Barmherzigkeit zu sein. Barmherzig zu sein mit seiner Krankheit, die er hat, mit dem, dass er nicht so toll reden kann wie andere Prediger. Da ist nicht viel Barmherzigkeit. Barmherzig. Gott ist der Barmherzige. Was wird das für die Griechen, die ja eigentlich nur steinerne Götter gehabt haben? steinerne Götterstatuen angeschaut haben und die angebetet haben. Was mag das für die für eine Revolution gewesen sein, zu erkennen, Gott hat ein Herz. Gott ist lebendig. In ihm fließt Blut, also im übertragenen Sinne. Er ist, er hat ein Herz. Er ist mitleidig mit uns. Er leidet mit uns, wenn wir uns schlecht geht. Er kommt auch gleich mit dem Trost noch. Gott ist nicht ein steinerner Gott. Gott ist ein lebendiger Gott. So stellt Paulus den Korinthern erstmal Gott vor, als den Barmherzigen. Vielleicht sollten wir öfter mal beten, Herr, lehre uns barmherzig zu sein, uns an deiner Art zu orientieren, dass wir uns der Not des anderen zuwenden und in Wort und Tat Hilfe anbieten. Vielleicht sollten wir das öfters mal machen. Jesus wird ja mal gefragt mit der Barmherzigkeit. Ihr kennt diese Geschichte mit dem barmherzigen Samariter. Und ganz am Ende heißt es dann, und geh hin und handle ebenso. Dem Gläubigen ist es aufgetragen, so zu handeln, wie Jesus es auch tun würde. So zu handeln, wie das Wesen Gottes auch ist, barmherzig. Barmherzig zu sein. Er ist der Gott des Trostes, sagt er dann noch. Das sind also die zwei Charakterarten, die sind eigentlich nicht so modern, würde ich mal sagen. Die sind nicht so in unserem, wir würden vielleicht, wenn wir jemanden charakterisieren wollen, so positiv charakterisieren wollen, würden wir vielleicht sagen, der ist so zielstrebig. Der ist so durchsetzungsfähig. Das sind auch so Charaktereigenschaften. Ne? Der ist so... ihr wisst, es ist so ganz anders, als was wir heute so denken. Heute würde man eher den Gott des Selbstbewusstseins vielleicht nennen. Auch. Der Gott der Barmherzigkeit und der Gott des Trostes und beide dieser Charaktereigenschaften weisen von dem Träger der Eigenschaften weg. Der Barmherzige ist nur deswegen barmherzig, weil er sich dem anderen zuwendet. Der Gott ist der Tröstende ist nur deswegen der Tröstende, weil er sich dem Leidenden, dem Schicksalsgeschlagenen zuwendet. Und so ist Gott. Er wendet sich uns zu, uns Menschen. Es ist nicht für ihn, nee, für uns macht er das. Er weist immer wieder auf den anderen hin. Beides gehört zusammen. Die helfende Hand, die barmherzig helfende Hand und das tröstende Wort. Die einen, die wollen nur reden. Und die anderen denken, das reicht, wenn wir tun. Hauptsache, wir tun was. Da wird man dann schon erkennen, dass Gott Gott ist. Und die anderen sagen, wir reden. Und tun brauchen wir nichts. Es gehört beides zusammen. Das Reden und das Tun gehört zusammen. Und wenn ich das eine vernachlässige, werde ich schuldig. An meinem Herrn. Werde ich schuldig an Gott. Werde ich schuldig am Evangelium auch. Beides gehört zusammen. So wie die Eigenschaften Gottes sich bei uns widerspiegeln sollten, so helfen sie auch uns ganz persönlich. Trost. Trost, der Gott des Trostes. Er ist nicht der Gott der Vertröstung. Man kann ja so schnell vertrösten. Ach ja, komm, Kopf hoch. Schon wieder. Das ist kein Trost, das ist eine Vertröstung. Oder, Naja, jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen, ne? Du hast halt das, ich hab was anderes und jeder hat sowas. Unter jedem hat Dach ein Ach und sowas. Das ist kein Trost, das ist Vertröstung, das ist Kokolores, ist das. Das hilft nicht. Das schmerzt er. Das trifft er ins Herz und das hilft überhaupt nicht. Lassen wir so ein dummes Gerede. Wird schon wie für irgendwas gut sein oder so. Nee. Es ist richtig, ja. Alles das, oder diese drei Beispiele, die ich genannt habe, ja, die sind natürlich richtig. Kopf hoch. Ja, natürlich soll man den Kopf hoch machen. Klar. Aber das ist nicht das erste Wort. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja, das stimmt. Jeder hat wirklich irgendwie was. Der eine hat schlechte Eigenschaften, der nächste hat irgendwie irgendwelche Süchte, der nächste hat irgendwie, Krankheiten, der nächste hat gerade einen Todesfall in der Familie. Oder jeder hat irgendwie was. Ja, natürlich. Wird schon für irgendwas gut sein, ja? Es wird schon für irgendwas gut sein, ja, aber das hilft nicht, wenn ich das so sage. Was hilft? Trost, das Wahrnehmen ist das. Das Wahrnehmen erstmal, dass der andere in Not ist. Und das Zuhören. Und stille sein. Und einfach nur mal hören, was hast du denn? Warum bist du denn traurig? Oder was schlägt dich denn so nieder? Warum bist du so depressiv? Und warum eigentlich? Das Zuhören. Das Mitleiden. Mut und Hoffnung dann zuzusprechen. Und letztendlich dann, wenn ich Trost akzeptiere, heißt es, ich erkenne an, dass die eigene Not, die ich habe, nicht das letzte Wort hat. Es ist wahrzunehmen, wenn ich den Trost annehme, dass ich ja nicht alleine bin. Dass es ein wohlwollendes Gegenüber gibt. Trost. Trost braucht den richtigen Zeitpunkt. Manchmal ist es einfach nur gut zu schweigen, da zu sein. Da zu sein, bevor man irgendwie etwas sagt. So wie das im Alten Testament im Buch Hiob ist. Hiob, es gibt ja dieses... Hiob war ein Mann, dem war reich und glücklich und alles flog ihm zu und dann kam ein Schicksalsschlag nach dem anderen, ja, hat er seine Geschichte, aber das ist erstmal egal. Und dann alles wurde ihm genommen, alles. Und dann wurde er zum Schluss wurde er noch krank, schwer krank. Und dann saß er da, ganz alleine, sogar seine Frau hat ihn dann nachher noch platt gemacht. Und dann kommen seine Freunde, drei Freunde. Und die sitzen erstmal eine Woche und sagen nichts. Und ich glaube, dass es bis dahin, haben diese Freunde, nachher machen die viel Quatsch oder erzählen viel Unsinn, aber bis dahin war es gut, einfach mal da zu sein und nichts zu sagen, weil man hat keine Antwort. Man hat oftmals keine Antwort. Und das hilft, einfach da zu sein. Man muss sagen, okay, hier bin ich. Man muss mal raussetzen, mal ein bisschen an den Bach setzen oder so. Irgendwas. Und gar nichts machen. Einfach mal da sein. Arm um den anderen zu legen. Was auch immer. Zu schweigen. Trost braucht den richtigen Zeitpunkt. Vers 4, auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut, darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott sich selbst getröstet und ermutigt hat. Christen, die es nicht lernen, für andere da zu sein, werden geistlich nie erwachsen werden. Sondern immer Kleinkinder im Glauben bleiben. John Wesley hat ein ständiges Gebet gehabt und das, was, ich habe das bei der Vorbereitung irgendwo mal gelesen, fand ich sehr, sehr schön. Mein Leben soll nicht nutzlos sein, Herr. Was für ein schönes Gebet. So kurz. Mein Leben soll nicht nutzlos sein. Warum? Für den anderen da zu sein. Wenn ich es nicht lerne, auf den anderen zuzugehen, bleib ich geistlich ein Kleinkind. Ein Kleinkind, was ein Baby, was immer noch die Muttermilch braucht. Ich werde nicht erwachsen. Ähnlich wie es dann im Hebräerbrief dann auch schon mal sowas heißt. Für den anderen, wie ich das gerade aus Vers 4 gelesen habe, damit kann ich den anderen Mut machen, sagt er. Ja, darum passiert was. In anderen, auf den anderen hingehen. Ne? Vers 8 und 9 lese ich uns noch. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Ja, ich war ganz sicher, dass das Todesurteil über mich gesprochen war. Aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten zum Leben erweckt. Schwere Wege, die Paulus gehen musste. Manchmal lässt Gott seine Leute ganz schön gegen die Wand laufen. Ganz schön tiefe Wege gehen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Ja, David hat das erlebt. Und all die Leute hier, die hier drin Geschichten drin stehen, haben alle tiefe Wege, zum Teil richtig tiefe Wege gegangen. Und Daniel da mit Löwen dann zusammenzusitzen. Also bitteschön. Also, wir würden schon Hunde reichen. Nein. Löwen, habt ihr mal einen Löwen? Also wenn ich im Zoo bin, dann denke ich immer an Daniel in der Löwengruppe, immer. Und dann stelle ich mir vor, ja, es ist ja nicht hier der Wassergraben 10 Meter, sondern es ist nichts. Es ist so gepflasterter Weg oder so, naja, und ich bin da drin. Hey, die gehen alle tiefe Wege, Gott lässt ganz viel zu. Warum? Er hilft ja auch. Aber war nicht immer, aber manchmal sagt er sich auch, komm mal zu mir. Aber ganz oft hilft er und lässt es durchstehen. Warum? Er steht hier. Den anderen, der auch schwere Wege geht, zu trösten und zu helfen. Deswegen lässt Gott uns manchmal so schwere Wege gehen. Vielleicht wurde Paulus auch von seinen Gegnern vorgehalten, dass er immer wieder in Not gekommen ist. Ja, könnte man ja auch vorhalten, ne? Wie kannst du wirklich ein Gesegneter des Herrn sein, wenn du hier ständig gegen die Wand rennst? Ein Gesegneter des Herrn, ein Gesalbter des Herrn, der muss doch hier von einer Bergspitze zur nächsten Bergspitze gehen. Oder im modernen evangelikalen Sprachgebrauch, hauptsächlich aus dem Amerikanischen kommend, der muss halt die Taschen voll haben. Also mit Kohle. Also nicht mit Kohle, sondern mit Geld. Ne? Oder der darf nicht krank sein. Nein, die ganze biblische Geschichte sagt, nee, die Geschichte zeigt uns, nein, so ist das nicht. Erfolg, das hat man ja auch noch aufgeschrieben, Erfolg im Beruf kann manchmal auch ein Fluch sein. Eben dann, wenn ich nur noch an das Geld denke, dann verliere ich vielleicht den Job, habe vielleicht vorher 10.000 Euro verdient, jetzt kriege ich nur noch einen Job für 8.000 Euro und ich bin niedergeschlagen wie noch was. Warum? Weil mein Herz am Geld hängt. Und es ist nicht umsonst, dass Paulus sagt im Timotheusbrief mal, die Wurzel allen Übels ist die Geldliebe. Sagt er wortwörtlich so. Die Wurzel allen Übels ist die Geldliebe. Also auf der einen Seite ist es natürlich ein Segen, auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, es kann genauso gut ein Fluch sein. Es hängt an uns, es hängt an unserem Herzen. Wo hängt unser Herz wirklich dran? Vers 10 noch, und dann komme ich zum Ende. Und er hat mich ja auch vor einem sicheren Tod gerettet und wird es auch künftig tun. Eine coole Aussage, ne? Diese, am Ende des Briefes, da schreibt er auf, was er alles so mitgemacht hat. So und so oft gesteinigt und Schiffbruch erlitten und so viel Peitschenhiebe bekommen und was weiß ich was alles. Und krank und weiß der Geier. Das hat er hier. Und er hat mich ja auch vom sicheren Tod gerettet. Ja. Na, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ja. Er wird es auch künftig auch tun. Ich setze die feste Hoffnung auf ihn. Er wird mich auch in Zukunft aus Todesgefahr retten. Ist das nicht ein schönes Zeugnis von dem Paulus? Jeder Sturm im Leben kann und sollte dazu helfen, dass unsere Glaubenswurzeln stark werden und den Lebensbaum, den wir selber haben, sind, immer tüchtiger machen. Lassen wir uns doch von Paulus lernen. Stürme im Leben sind nicht ein Zeichen, dass Gott seinen Segen versagt. Sichtbares Zeichen des Segens Gottes ist, dass wir ihm ähnlicher werden. Ähnlicher werden in der Barmherzigkeit und in dem Trost für andere. Amen.